Okay, zwei Ereignisse haben eigentlich so diese Woche ein bisschen bestimmt. Das eine Ereignis heute, hat Guido schon gesagt, wir haben Muttertag. Und das andere, ihr habt das in den Medien und so verfolgt, 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, wer ist hier über 70? Eins. Zwei, also, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wir alle. Da gibt's viel zu sagen, wie Gott durchgetragen hat, ja. So, aber wir leben aus Erinnerung wie anderen und wir können uns nur auf das verlassen, was wir hören und was dieses Ereignis überhaupt ausgemacht hat. Was war's denn? Es war eigentlich ein falsches Gedankengut. Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt. Und ich finde, Muttertag ist so das Gegenteil dazu. Ja? Mütter und Herrschen, das passt nicht. Ne? Mütter und Dienen, das passt. Oh, es gibt auch herrschende Mütter. Ja. Ne? So. Ne? Ja, das ist ja auch was anderes, Ordnung und Zucht im Haus zu halten. Ja. Und trotzdem, wie viel schlaflose Nächte hat auch sie investiert? Wie viel schmutzige Popos hat auch sie sauber gemacht? Ja? Und so ist 7 Stück, ja? Siehst du, da war genug zu tun. Und das ist so dieser Gegensatz, den wir haben auf dem Herfahrt wieder mein Handy so ping, und dann gucke ich, dass ich hier auf dem Parkplatz bin drauf, ja, wieder so eine Nachricht, Schießerei im Wohngebiet und so. Und von solchen Nachrichten ist ja unsere Medienlandschaft voll. Und warum? Weil alle lieber herrschen als dienen. Ich möchte heute mit euch 2. Korinther betrachten. Ja, jetzt was, 2. Korinther? Ich meine, der ist lang und der ist groß, ja. Und von den Korinthern ist ja die schönste und die mannigfaltigste und wahrscheinlich auch am häufig ausgelegste Stelle 1. Korinther 13, kennen wir alle, wo von der Liebe Gottes gesprochen wird und eine wunderbare Stelle. Ich möchte euch aber reinführen heute in 2. Korinther 11 und 12. Das sind wir ein ganz, ganz anderen Thema. Und zwei haben mich vor der Predigt angesprochen. Ich bin so, bist du, was ist los? Bist du so traurig? Nee, ich war sehr nachdenklich, weil ich über meine eigene Predigt so ins Nachdenken gekommen bin. Meine Frau sagt gestern zu mir, hast du schon eine Predigt? Ich sag, nee, ich habe nur einen Gedanken. Ja, sagt sie, wird Zeit. Ja, sag ich, wird Zeit, aber der Gedanke liegt so schwer auf mir. Ja. So, und dann ist dann heute Nacht doch noch etwas entstanden. Der Predigttext handelt natürlich, wie soll es anders sein, wenn es im Korintherbrief geht, von Paulus. Und er spricht die Korinther, die Gemeinde in Korinth an. Korinth, das müssen wir uns so vorstellen, eine lebendige, quirlige Hafenstadt. Ja, was zeichnet eine Hafenstadt aus? Viel Handel, viel fremdes Volk. Viel, lasst mich das mal so ausdrücken, Tohuwabohu. Da geht vielleicht nicht alles in geordneten Bahnen, da geht sogar einiges durcheinander. Die Seefahrt hat Sklaven mitgebracht, hat aber auch im Hafen selbst vielleicht die Prostitution gefördert. Das war schon ein wildes Städtchen so. Auf der einen Seite reich durch den Handel. Ja, und in diese Situation kommt der Paulus auf seiner zweiten Missionsreise und predigt ab und zu in der Synagoge. Sein Lebensunterhalt hat er dort als Zeltmacher verdient und gründet dann nebenbei mal so eine Gemeinde. Alleine dieser Gedanke hat mein Herz zum Jubeln gebracht. Wie schön, wenn du nebenbei mal eine Gemeinde gründest, oder? Ich erinnere mich, oder ich habe mich erinnert in der Vorbereitung, ich war 14, vielleicht maximal 15 Jahre alt. Da war ich auf einer Missionskonferenz in Bochum, Dortmund, irgendwo da unten. kann dir noch nicht mal genau die Stadt sagen. Vielleicht war es auch Wuppertal oder Velbert, irgendwo da im Ruhrpott. Und ein Brasilien-Missionar hat berichtet, gar nicht von sich und von dem, was er gemacht hat, sondern von einem der Früchte, die sich als erstes durch seinen Dienst dort bekehrt haben. Und er sagt, der ist dann einfach rumgereist und hat Gemeinden gegründet. Und wenn eine Gemeinde so 20 Mann, 30 Mann groß war, ist er weitergezogen. Und alle waren voller Lob. Oh, guck mal, und ja. Und er hat immer gesagt, ich weiß nicht, was ihr habt, ich habe nur das getan, was ich konnte. Ja, nur das getan, was ich konnte. Gemeinde gründen, oh, herrlich, ja. In mir jubelt da das Herz. Ich habe nur das getan, was ich konnte. Und der Paulus fängt einfach an, in Korinth Gemeinde zu bauen. 1,5 Jahre war er in Korinth. Danach ist er weitergezogen, weil in ihm hat es weiter diese Sehnsucht gehabt, mehr, weitere Gemeinden, das Evangelium von Jesus Christus rauszutragen. Und ganz ehrlich, es gibt ja keine größere Kraft als das Evangelium von Jesus Christus. Warum verstecken wir diese Kraft so oft, statt sie rauszutragen? Statt die Kraft in diese finstere Welt hineinzubringen? Und der Paulus ließ ihm keine Ruhe. Er hat dann durch Boten und durch Briefe mit dieser Gemeinde in Korinth Kontakt gehalten. Und wenn wir uns jetzt mal diese Gemeinde so ein klein bisschen genauer anschauen, da ging das ganz schön doll zu. Also wenn du das heute so beschreiben würdest, dann würdest du nicht unbedingt denken, dass das eine Gemeinde Jesu Christi ist. Du, da gab's Hass und Streit. Und die Starken haben die Schwachen unterdrückt. Ja, da war richtig Action, da ging das drunter und drüber. Auf der anderen Seite waren dann einige Menschen, die wollten Ruhe haben. Und der Paulus musste dann sagen, hey Leute, ob ihr so oder so jetzt diese Gemeinde weiterführt, versucht doch, dass alles bitte in Liebe ist. Warum hat er das gesagt? Weil die sich wirklich bekämpft haben. Ganz ehrlich, möchtest du in einer Gemeinde sein, wo Hauen und Stechen ist? Muss nicht sein, wir sehen uns nach Frieden. Aber die Korinther, da war das so. Und die Reichen haben auf Kosten der Armen gelebt. Abendmahl. Wisst ihr, wie die das Abendmahl gehalten haben? Und die Einsetzungsworte lesen wir bei den Korinthern, ja? Aber die haben dann alle was zu essen mitgebracht und die Reichen haben viel mitgebracht und die Armen wenig und jeder hat das gegessen, was er mitgebracht hat. Und dann haben die einen ganz neidisch auf den Teller vom anderen geguckt. So haben die Abendmahl gefeiert. Tolle Gemeinde, ne? Fantastisch. Da fühlt man sich doch gleich wohl. Ja. Ja, und dann gab's die Kritiker. Na, Kritiker gibt's ja in jeder Gemeinde, das wissen wir. So, was ist denn das für einer, der Paulus? Hat er überhaupt ein Empfehlungsschreiben von den Aposteln mit? Ach so, das ist so ein Quereinsteiger. Ja, ganz klar, ja, da kann er nicht viel. Und reden kann er auch nicht richtig, so. Ja? So war das, ja. Er war nicht der Superheld in dieser Gemeinde. Er war viel Kritik ausgesetzt. Und das ist das Problem der damaligen Zeit gewesen. Und das ist das Problem von unserer Zeit. Wir wünschen uns Superhelden. Wir wünschen uns, dass da jemand da ist, zu dem wir aufschauen können. Der tolle Sachen macht. Oh, wir laufen auch hinterher, kein Problem. So ein Superhelden? Ah. Was sagt denn unsere Gesellschaft durch Werbung? Ja, nicht nur Superhelden, auch Superfrauen. In der Werbung kommt ihr Frauen immer gut weg. Ja, ihr seid die Hübschesten, ihr seid die Schönsten, ihr seid die Besten, wenn ihr die vertrottelten Männer, die mal wieder eine Grippe eingefangen habt, kuriert. Ja, Superhelden. Wir sehnen uns danach. Ja, es prägt uns. Es prägt aber auch unser Denken, unsere Gesellschaft. Weißt du, noch vor 50 Jahren, da warst du froh, wenn du einen Hauptschulabschluss gehabt hast. Aber heute, wie weit kommst du mit dem Hauptschulabschluss? Du kannst noch nicht mal Friseur lernen. Ja. Zum Haare schneiden muss man studieren, so ungefähr. Wir wünschen uns Superhelden. Unsere Gesellschaft, sie will einfach Helden haben. Das erinnert mich an diesen Film, der vor einigen Monaten in Amerika angelaufen ist und auch in Deutschland kurz zu sehen war. American Sniper, habt ihr vielleicht schon gehört. Der beschreibt einen Scharfschützen im Krieg, der 150 bis 160 Menschen getötet hat und der auch noch stolz ist, darauf getötet zu haben und wie er dann selbst in Texas 2013 erschossen wird. Aber Clint Eastwood, der diesen Film Regie geführt hat, der stellt das so dar, als wenn das das Vorbild ist. Ja, in unserer heutigen Zeit sind die Helden nicht mehr ganz so brutal. Da haben die Helden auch menschliche Züge. Und auch das kommt in diesem Film vor. Da darf ein Held auch mal weinen und Tränen vergießen. So ein Held muss ja auch menschlich sein. Aber er ist immer noch ein Held. Und Helden sind unsere Sympathieträger. Aber was soll man von einem halten, der stolz ist, so viel Menschen umgebracht zu haben und dabei noch von sich sagt, er fand das toll. Unsere Vorbilder. Und in Amerika hat man über diesen Film sehr kontrovers diskutiert, aber über eins ist man sich einig. Unser Land braucht Helden. Und der Held ist immer der, der zum Schluss siegt. Und nun notfalls siegt er, weil er halt als Letztes abgedrückt hat oder zugeschlagen hat oder andere unterdrückt hat, um selbst stark zu sein. Aber Helden, ja, die beschützen die Familie, die beschützen das Vaterland, deswegen brauchen wir Helden. Und das ist unser Denken, unsere Gesellschaft, in der wir sind. Und die Gesellschaft, in der Paulus war, war um keinen Cent anders. Und deswegen, genau deswegen finde ich die Stelle 2. Korinther 11 so interessant. Denn irgendwie handelt 2. Korinther 11 auch von einem Helden, von Paulus, auch wenn er ein umstrittener Held war. Bei ihm geht's nicht um Krieg und um Waffengewalt. Es geht auch nicht darum, durch menschliche Größe sich darzustellen und auch nicht sich selbst zu verherrlichen oder sonst was. Es gilt, Gott groß zu machen. Und weil der Paulus so angefochten wird, wer bist du denn, was hast du denn, was kannst du denn schon und so weiter und in diese Gemeinde es so drunter und drüber geht, fängt er an in 2. Korinther 11 und fast habe ich das Gefühl, er sagt es wider seinen Willen, gezwungen von einer Gesellschaft so eine Stellung zu nehmen. Und er sagt es deswegen wider seinen Willen, weil er alles andere als ein Mensch ist, der sich gerne selbst auf die Schulter klopft. Und jetzt möchte ich uns den ersten Abschnitt des Predigttextes vorlesen. Sind die Verse 18 bis 30, einige lasse ich aus, des Zusammenhangs wegen. Weil so viele mit ihren eigenen Vorzügen angeben, will ich es auch einmal tun. Ich habe mich weit mehr abgemüht. Ich war öfter im Gefängnis. Ich habe viel mehr Schläge bekommen. Ich war wieder und wieder in Lebensgefahr. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 weniger einen Peitschenhiebe bekommen. 3-mal wurde ich von den Römern mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Ich war oft auf Reisen. Dabei drohten mir Gefahren durch reißende Flüsse und durch Räuber. Meine Landsleute wurden mir ebenso gefährlich wie die Heiden. Gefahr drohte mir in der Stadt, in der Wüste und auf dem Meer. Und schließlich stellten auch falsche Brüder eine Gefahr dar. Ich nahm Mühe und Anstrengung auf mich. Oft musste ich ohne Schlaf auskommen. Ich litt Hunger und Durst und hatte häufig nichts zu essen. Ohne angemessene Kleidung war ich der Kälte schutzlos ausgesetzt. Davon abgesehen ist da auch noch die tägliche Belastung, die dauernde Sorge um alle Gemeinden. Gibt es hier jemand, der schwach ist, ohne dass ich seine Schwäche nachempfinde? Gibt es hier jemanden, der vom Glauben abfällt, ohne dass es in mir wie ein Feuer brennt? Wenn man schon angeben muss, dann will ich mit dem Zeichen meiner Schwäche angeben. Das war der erste Teil seiner Rede in 1. Korinther 11. Erstrebenswert? Nicht wirklich. Warum? Suchen wir lieber den Helden, den großen Hero? Paulus beschreibt das Aposteldasein als eine Reihe von Schlägen, die er einsteckt. Unter anderem kriegt er die Schläge dafür, weil er von den wirklichen Aposteln nach noch nicht mal ein Empfehlungsschreiben mit hat. Aber gucken wir uns das doch mal etwas genauer an. Was heißt ein Apostel? Gesandter, Bote. Und wenn Jesus seine Jünger als Apostel bezeichnet, dann sagt er, hey, du bist ein Gesandter, du bist ein Bote. Viele Jahre später, als Paulus zurückkommt und in Jerusalem ein Konzil stattfindet, entdecken wir, dass die Apostel, wie Petrus, Johannes, Jakobus und in Jerusalem waren. Ja, warum waren die denn nicht raus in alle Welt? Die waren doch die Gesandten. Ist da vielleicht was falsch gelaufen? In unseren Gemeindeverbänden werden immer wieder Missionswerke gegründet. Oh ja, und dann gibt's die Briefe von den Missionswerken und wir spenden da auch hin. Ich glaube, Missionswerke sind eine Krücke. Weil die Gemeinden nicht mehr aufstehen und selbst rausgehen, mussten Missionswerke gegründet werden. Und Gott hat einen Paulus erwählt, weil ein Johannes nicht rausgegangen ist. Und der Paulus ist gegangen, trotz dieses Lebens. Der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, Matthäus 28, es geht hin in alle Welt. Wir diskutieren über die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Wisst ihr, ich glaube nicht nur an Berufung für einzelne Menschen, wie dich und mich. Ich glaube, dass Gott in jeden von uns eine Berufung hineingelegt hat. Die kann total unterschiedlich sein. Vielleicht ist deine Berufung, so zu sein wie Paulus, vielleicht ist deine Berufung aber auch nur, der beste Pizzabäcker in Laudenburg zu sein. Aber ich glaube, jeder hat eine Berufung von uns. Und ich glaube auch an eine Berufung für Völker. Und guck doch mal an, was ist aus Deutschland alles groß rausgegangen? Da war ein Martin Luther. Wie hat er die Welt umgekrempelt? Da waren die Herrnhuter. Die Missionare der Herrnhuter findest du heute noch auf den entlegensten Inseln dieser Welt. Da ist etwas in uns als Volk drinnen, das uns raussendet, der Welt das Licht zu bringen. Wundert es uns dann, wenn der Teufel sich aufmacht und das bekämpfen will, mit jemand, der statt Licht Dunkelheit bringt, wie wir vor 70 Jahren erlebt haben? Aber diese Gene stecken immer noch in uns, auch wenn wir ganz weit davon entfernt sind, eine christliche Gesellschaft zu sein. Norwegen hat ungefähr 7 Millionen Einwohner. Deutschland 80 Millionen. Trotzdem hat das kleine Norwegen mehr Missionare in der Welt als Deutschland. Und jetzt fängt Gott an und sagt, da gibt's noch einige. Ich schwenke zurück auf eine der vergangenen Predigten auf Elia. Die sind übergeblieben von denen, die mich wirklich ernstlich suchen. Aber wenn sie nicht rausgehen, dann schicke ich die Welt zu ihnen. Und wir diskutieren über die Flüchtlinge und was wir damit anfangen sollen. Ich glaube, es ist ein Auftrag Gottes an uns, unserer Berufung wieder gerecht zu werden, die wir als Volk haben, das Evangelium in aller Welt zu verkündigen. Ja, wenn wir anfangen, mit uns, mit Asylanten umzugehen. In Berlin war jetzt ganz groß die Diskussion, ja, wir wollen die schlauen Syrer, aber doch nicht die doofen Schwarzafrikaner hier haben. Würde öffentlich diskutiert. Und wenn du dich dann zu den doofen Schwarzafrikanern stellst, du entschuldigst, ich, nicht meine Meinung, du weißt es, dann kann es sein, dass du Prügel angesteckt kriegst. Hinter unserem Gemeindezentrum in Tostedt ist gerade jetzt am Entstehen die dritte Containerdorfsiedlung für Asylanten. Wir haben die erste vor einem Jahr gekriegt mit 60 Leuten, die zweite vor einem halben Jahr mit ungefähr 50 Leuten und jetzt kommt nochmal eine mit 70 Leuten. Direkt hinter unserer Gemeinde entstanden auf einem Grundstück, ganz interessant, da haben wir als Gemeinde im geistlichen Sinne schon die Füße draufgesetzt. Wir sind rumgegangen auf diesem Grundstück, wie die Israeliten um Jericho und haben dieses Stück Land eingenommen, wollten dort Gemeinde bauen. Haben gesagt, wenn wir uns mal vergrößern, dann ist das unser Land. Und jetzt entsteht da ein Containerdorf. Hallo, wenn wir dieses Grundstück eingenommen haben, um dort Gemeinde zu bauen, dann will Jesus, dass wir Gemeinde mit diesem Containerdorf bauen. Halleluja. Und wenn wir nicht rausgehen, er schickt sie uns her. Und wir jammern. Schaffen wir das denn in unserer Gesellschaft? So viele Flüchtlinge. Der Paulus hat bis dahin all das erlebt, was ich gerade vorgelesen habe. Aber er hat es bis dahin nicht gesagt. Es war ein Teil seines Lebens. Ich glaube, wir unterschätzen wirklich die Leistung, die Paulus gebracht hat. Ich habe mir mal den offiziellen Lehrplan des Konfirmationsunterrichtes der evangelischen Kirchen in Deutschland besorgt. Von Paulus steht da noch so viel. Der Rest ist so. Obwohl er ja unser Neues Testament maßgeblich geprägt hat. Und ich glaube nicht nur unser Neues Testament. Paulus, wenn er nicht rausgegangen wäre, vielleicht würden wir immer noch wie Heiden im Busch herumhüpfen. Ich glaube, er hat durch seine Theologie, die er in die Welt hineingebracht hat, mehr Weltveränderung gemacht als so mancher Politiker. Und ich glaube, er hat die Welt nicht nur in religiöser Hinsicht verändert. Er war der große Weichensteller der Weltgeschichte. Und warum? Weil er nicht am Schreibtisch sitzen geblieben ist. weil er rausging, weil er sich die Hände schmutzig gemacht hat, weil er den Kopf hinhielt für die Botschaft Jesu Christi, für die Botschaft vom Kreuz, weil er sein eigenes Leben umgekrempelt hat und weil er sein eigenes Leben geheiligt hat, um bessere und mehr Früchte zu bringen. Was für ein Leben, was für ein Mann. Paulus kommt es nicht auf Respekt an. Paulus kommt es auch nicht darauf an, sich zu verteidigen. Und so möchte ich jetzt den zweiten Abschnitt lesen, aus 2. Korinther 12, aus den Versen 1 bis 10. Man muss wohl angeben, sagt er, auch wenn es nichts bringt. Darin sehen wir, wie widerwärtig ihm das selbst ist. Na, dann will ich ja jetzt auch auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen, der zu Christus gehört, der wurde vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel emporgehoben. Ich weiß nicht, ob er dabei in seinem Körper war oder ob er außerhalb seines Körpers war. Gott allein weiß es. Ich weiß, was mit diesem Menschen geschah. Wie gesagt, ob mit seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott allein. Ich weiß aber, dass er in das Paradies emporgehoben wurde. Dort hörte er unsagbare Worte, die kein Mensch aussprechen darf. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich angeben, aber im Hinblick auf mich selbst kann ich nur mit meiner Schwäche angeben. Wenn ich allerdings tatsächlich angeben wollte, würde ich mich damit noch nicht einmal zum Narren machen. Ich würde einfach nur die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf. Denn man soll mich nur nach dem beurteilen, was man direkt von mir sieht oder hört, auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich wirklich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, ihn wegzunehmen, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich gebe also gerne mit meiner Schwäche an, denn dann kann die Kraft von Christus bei mir einziehen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide das alles für diese Kraft von Christus. Denn nur wenn ich schwach bin, bin ich wirklich stark. Ab und zu habe ich von meinem Vater hier erzählt, ja? Ihr erinnert euch. Der ja eigentlich Bäckermeister war, mit 4 Jahren Volksschule, also sich da hochgearbeitet hat. Und als es dann dazu dienen sollte, dass es der Familie gut ging, hat ihm Gott gesagt, ich möchte, dass du predigst. Er hat alles aufgegeben, ist Prediger geworden. Das wird heute gar nicht mehr gehen. Wenn du heute nicht studierst, was wirst du denn predigen? Damals gab es noch Berufungen. Oh, Berufungen, ja. Ist das schlau, wenn einfach einer nur eine Berufung hat und Gott dienen will? So viel schlauer, wenn er erstmal das gelernt hat, was er macht, oder? So, ich habe Theologen gehört, die haben eine Predigt gehalten, die ging 20 Minuten und in der ganzen Predigt war kein einziges Mal das Wort Gott oder Jesus zu hören, aber 3-mal das Wort grüner Frosch. Und die Predigt ging über einen grünen Frosch und wie der arme Frosch doch über die Straße hüpft und vom Auto überfahren wurde. Ja, studierter Prediger, ne? Wenn mein Papa gepredigt hat, dann haben die Wände gewackelt. Das sind Zeichen und Wunder geschehen. Da waren Besessene im Gottesdienst, die haben angefangen, um Befreiung zu flehen, und dann sind aus dem Körper von Leuten Stricknadeln rausgekommen. Aus dem Fleisch. Und die Leute waren hinterher befreit zu einem neuen Leben. Und nachts um zwei haben sie an seine Barackentür geklopft, haben gesagt, Karl, Karl, wach auf, ich muss mich bekehren, sonst sterbe ich. Studiert? Nö. Berufen? Ja. Mit Leid? Ja. Geld für Predigtdienst? Nö. Mama gab's vom Bauern ein paar Lebensmittel, die hat Muttern dann auf dem Markt verkauft, dass wir Kinder zu essen hatten. Die Ziegel hat er selbst gebaut. Fürs Gemeindehaus. Lehm formen, Lehm rein, in der Sonne trocknen lassen, Feuer gemacht, aushärten lassen und dann Stein auf Stein. Das Gebäude steht heute noch. Wunderbar. Erinnert mich das irgendwie an Paulus? Ja. Die Leiden heute sind vielleicht anders als die Leiden damals. Aber es geht ja nicht um darum, dass ich leide. Es geht um die Herzenseinstellung. Gott, wie kann ich dir mit allem, was ich bin, dienen? Es mag Berufungen geben, dass Gott dich reich macht. Unendlich reich. Damit du zu denen gehst, die auch so reich sind, denn die würden vielleicht den armen Schlucker gar nicht hören. Aber in unserer Welt habe ich gemerkt, Menschlichkeit und auch dieses Unterordnen unter die Kraft Gottes kommt häufiger von einfachen Menschen. Gott nimmt das Kleine, das Schwache in seine Hand, lächelt und macht es groß. Schwachheit darf Gott in seine Hand nehmen. Darf ich dich einmal fragen, darf ich mich einmal fragen, was haben wir wirklich gelitten um Christi willen? Keine Angst, ich will euch nicht in die Ecke dringen, wir müssen leiden. Ich glaube, dass wir mehr als Leiden hier auf dieser Erde haben. Ich glaube, dass wir die Herrlichkeit Gottes auf diese Erde runterbringen. Deswegen hat er dich und mich geschaffen, dass seine Herrlichkeit auf dieser Erde regiert. Aber ich glaube, er braucht dazu Leute, die bereit sind, auch das Leiden anzunehmen. Zähl mal die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, zusammen und stell sie neben das Leiden, das er durchlitten hat. Und dann frag dich mal, auf welche Seite wird die Waage sich neigen? Was dürfen wir heute mit unserem Leben machen, damit er verherrlicht wird? Darf ich einmal den Fernseher ausschalten, weil da ein Nachbar ist, der dringend ein Gespräch braucht? Darf ich einmal auf ein Stück Fleisch verzichten, weil ich ein Stück Kuchen dem anderen abgeben soll, um mit ihm ins Gespräch zu kommen? Darf ich vielleicht einmal einen Umweg machen, um jemanden mit zum Gottesdienst zu nehmen? Kleine Leiden, kleine Leiden. Und trotzdem sind wir manchmal so bequem geworden. Ich frage mich, hatte Paulus nichts anderes zu bieten?
Doch.
Aber er hat oft drauf verzichtet. Ich denke an Philippi. Da kam er nach Philippi. Erst über das Meer, dann hat er diese Hügelkette schon gesehen. Dann ist er zu Fuß da. Hoch von dem heutigen Kevala, ich bin immer noch begeistert, ich will einmal diesen Weg nachmachen. Ich will einmal von der Türkei mit dem Schiff rüber bis Kevala, damals wo da Paulus, und dann zu Fuß über diese Hügelkette, das sind ungefähr so 40 Kilometer, will ich einmal wandern. Das habe ich so mir im Herzen vorgenommen. Will ich einmal genau da wandern, wo Paulus gewandert ist. Und dann kommt er da in dieses Tal, wo die großen Schlachten stattgefunden haben zwischen zwei römischen Kaisern, und dann ist da Philippe, und dann kommt er in diese Stadt und die wollen ihn gar nicht. Und wird gesagt, verlass die Stadt. Und er hätte sagen können, hey, Jungs, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Ich bin Römer und habe hier genauso ein Bleiberecht wie ihr. Denn Philippi war eine Stadt, die eigentlich gegründet wurde, um die entlassenen Legionäre, die nach 25 Jahren Dienst in der Armee irgendwo eine Bleibe suchten, ein Stück Land zu geben, sich dort niederzulassen. So eine Stadt war Philippi. Und er hätte sagen können, ich bin Römer, ich darf hier bleiben, Punkt aus, haltet euren Mund, ich bleib hier. Nee, er hat gesagt, okay, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, dann möchte ich das zwar, dass eure Obersten mir das sagen, aber dann gehe ich wieder. Fertig. Dann hat er Gemeinde am Bach gegründet, die Lydia am Bach getroffen. Ja. Ich kenne einen Pastor in Budapest, der hat, evangelischer Pastor, evangelische Kirche, der hat noch in der Zeit, als der Kommunismus war, angefangen, eine lebendige Gemeinde zu bauen. Und eigentlich waren die Ungarn da ganz human. Ja, Kirche, ja, das darf, bei uns darf das sein. Woanders war es ja etwas strikter. Also die hatten zwar nicht alles, sie hatten wenig Bibeln, und ich weiß noch, wie ich Bibeln rübergeschmuggelt habe nach Ungarn im doppelten Boden eines Wohnmobils, war ganz spannend. Hui, ich als Schmuggler. Und, aber weil seine Gemeinde lebendig war, hat man ihm kurzerhand die Kirche weggenommen. Und was hat er gemacht? Er sagt, wir müssen Gemeinde bauen. Da haben sie sich im Stadtpark versammelt. Haben im Stadtpark Gemeinde gebaut. Unter Regen, unter Schnee. Jeden Sonntag, egal wie das Wetter war, war eine Gemeinde im Stadtpark. Nach 3 Jahren haben sich 1000 Leute dort versammelt. Gemeindebau. Geschlagen durch das Wetter, durch die Behörden. Was soll's? Ich war während des Kriegsrechts in Polen. Da habe ich auch einer Gemeinde christliche Literatur gebracht, und zwar für Kinderarbeit, auch geschmuggelt im doppelten Boden. Wir hatten Angst wegen Kriegsrecht. Wir sind extra über Schweden gefahren, weil wir damals Angst hatten, die DDR nimmt unser Auto auseinander. Weil die waren ja schlimmer als Polen im Kriegsrecht. Deswegen mit der Fähre von Östert nach Swinowice und dann runter bis Krakau. Und dort haben wir die Kinderliteratur für Kindermitarbeiter, Flanellbilder und Dias und auf polnische kleine Heftchen und so rübergebracht. Und da sagt uns der Pastor, jahrelang wurden wir bekämpft als Freikirche von dem Staat und allem. Und jetzt im Kriegsrecht hat Gott unsere Gebete erhört. Die katholische Kirche war mit der Solidarność. Und da hatten die Politiker Angst und haben die Freikirchen gestärkt, um die katholische Kirche klein zu halten. Und plötzlich haben wir Gelder gekriegt, und guck dir unser Gemeindehaus an. Da stand ein Gemeindehaus für 300 Leute und sagte, kein einziger Cent ist von uns, haben wir alles von der Regierung gekriegt. Aber Jahre der Verfolgung, die sie mit aushalten mussten. Und das ist die Waage, die ich halten möchte. Gott schickt dich da hinein, wo du selbst nicht reingehen würdest. Weil er sagt, ich will dich testen. Es ist mir egal, wie schwach du bist. Es ist mir egal, wie stark du bist. Es ist mir egal, was du für einen Stachel hast, wie der Paulus. Krankheit. Die Historiker rätseln heute noch, war das eine Epilepsie, war das eine Kurzsichtigkeit oder wie auch immer. Da gibt's viele Diskussionen, was das war. Paulus geht gar nicht auf das Medizinische ein, den interessiert das gar nicht, sondern eine theologische Aussage kommt da rein. Ich danke Gott für meine Schwachheit, denn dadurch, dass ich schwach war, hab ich mich nicht in Stolz überhoben. Und weil ich mich nicht überhoben habe, weil ich ja weiß, dass ich schwach bin, konnte Gott mich gebrauchen. Und so rühme ich mich also meiner Schwachheit und aller Schläge und alle. Lass uns doch anfangen, uns für die Dinge, in denen wir schwach sind, Danke zu sagen. Danke Gott, dass seit ein paar Jahren ich nicht mehr gut gehen kann. Danke Gott, dass... Und dann zähl ihm deine Schwachheit auf. Zähl die Schwachheiten der Gemeinde auf. Aber immer im Hinblick, danke, du hältst uns schwach, damit wir dir vertrauen und du dein Werk bauen kannst. Das ist das Geheimnis, das Paulus uns hier rüberbringt. Und darum ist Schwachheit, so paradox das auch klingt, das, was uns wirklich stark macht. Ohne Schwachheit keine Stärke. Ohne Stärke unsererseits die Stärke Gottes. Und solange wir selbst Heroes sein wollen, Helden sein wollen, werden wir unsere Kraft einbringen können. Du machst viel, du machst viel, ihr macht alle viel. Aber solange wir es nur in unserer Kraft machen, werden wir alle merken, früher oder später ist unsere Kraft zu Ende. Der eine merkt es durch ein Burnout, der andere durch Lustlosigkeit. Irgendwann hab alles gegeben. Paulus ist da anders. Und deswegen Paulus unser Vorbild. Ich komme noch einmal auf diesen Film zurück, American Sniper. Interessant, parallel zu dem Start dieses Filmes in Amerika startete ein anderer Film, der über das Leben von Dr. Martin Luther King gesprochen hat. Ein ganz anderes Leben. Ein gewaltloses Leben. Ein Leben, das eher mit Paulus einhergeht, geschlagen. Ich denke an seinen ersten Kampf auf dieser Brücke, wo die Bundespolizei sie alle niedergeknüppelt hat. Und sie haben keine weitere Gewalt geübt. Seine Ehe stand auf dem Spiel, alles. Das totale Gegenteil. Welch ein Unterschied. Der weltliche Hero oder der Hero, der sich von Gott gebrauchen lässt. Wir müssen überlegen, sitzen wir noch im richtigen Film? Ihr erinnert euch vielleicht vor den Wochen, als in Paris dieser fürchterliche Anschlag war auf diese Agentur. Ist zeitgleich ein Buch rausgekommen, das den Sieg des Islam in dieser Welt beschreibt. Und die Quintessenz dieses Buches war, der Islam wird siegen, weil das Christentum schwach ist. Weil es im Christentum keine Helden gibt, die aufstehen mit dem Schwert in der Hand und kämpfen. Das ist die weltliche Sicht. Wisst ihr, was Jesus schon lange davor gesagt hat? Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich habe kein Schwert, ich habe keine Zähne. Und wenn ich auf dem Rücken fliege, kann ich mich noch nicht mal selbst wieder umdrehen als Schaf. Das ist alles Schwäche. Das ist so schwach, dass man es gar nicht beschreiben kann, wie schwach. Und Jesus sagt genauso, mit all eurer Schwachheit. Mit all eurem Unvermögen, mit all eures immer wieder Hinfallen schicke ich euch in diese Welt. Ich bin sicher, dass der Islam nicht siegen wird, sondern dass Jesus Christus, der Schöpfer und Herr dieser Welt, siegen wird, weil er dich und mich in all seiner Schwachheit benutzen darf. Ich würde mir wünschen, dass wir uns heute neu motivieren lassen, neu aufmachen lassen, zu sagen, Gott, wo willst du mich heute noch gebrauchen? Und morgen früh, wenn du aufwachst, dann sag nicht, wieder Montag, mein Rücken. Dann sagt noch im Bett, Gott, heute ist ein schöner Tag, die Woche geht wieder los, ich darf unter die Leute, wo willst du mich heute gebrauchen? Und dann lass deine Ohren wachsen. Vielleicht hörst du Montag noch nichts. Aber wenn du dieses Gebet am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag widersprichst, vielleicht hörst du am Donnerstag schon so eine kleine Stimme. Und am Freitag hörst du sie lauter. Und dann sagst du, egal ob ich geschlagen werde oder gesteinigt, ich tu das. Gott sagt, sprich beim Bäcker den an.
Hören ja alle zu.
Ja, gekreuzigt um Jesu Christi willen. Und du sprichst beim Bäcker an. Darf ich Ihnen heute was Frohes sagen? Sie schauen so traurig aus. Es gibt eine frohmachende Botschaft für Sie. Jesus kümmert sich um Sie. Wenn Sie wollen, bete ich für Sie. Unser Kreuz, das wir auf uns nehmen, aber nicht in unserer Kraft. Lass uns schwach bleiben. Bitte, bitte lass uns schwach bleiben. Lass uns nicht wegen unserer Schwachheit schämen. Nein, lass uns frohlocken wegen unserer Schwachheit. Weil wir wissen, dass wir dann, Halleluja, stark sind. Klein, 5 Brote, 2 Fische. Viele tausend wurden satt. Betrüger, schreibt ein Evangelium in der Bibel, Matthäus. Hallo? Zähl mal deine Schwachheit auf. Verzichte auf deine Stärke. Leider handeln viele Menschen immer noch nicht im biblischen Sinn. Vertrauen immer noch auf ihre Stärke. Da gibt's Formulare, um uns zu verbessern. Statt Zeit, die wir im Gebet verbringen können. Oh, ganze Gemeindeverbände entdecke ich weltweit, machen ganz tolle Programme, wie Gemeinde wächst, aber die Gebetsstunde ist abgeschafft worden. Ja. Menschliche Stärke statt göttliche Offenbarung. Lass uns nicht da reinrutschen. Lass uns göttliche Offenbarung und menschliche Schwäche zeigen. Und Gott wird sich dazu stellen. Amen.